Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Es sollte ein historischer Tag in London werden, wieder einmal. Aber nun ist es nur ein weiterer Tag in dem seit 40 Monaten währenden Ringen um den Brexit. Das Parlament in London hat nämlich die geplante Abstimmung über den geänderten Austrittsvertrag vertagt. Tritt Großbritannien also jetzt nicht zum 31. Oktober aus der EU aus? Und was kann Brüssel eigentlich noch tun in dieser verfahrenen Situation? Darüber spreche ich gleich mit unseren Korrespondenten in London und in Brüssel. Außerdem hören wir, wie die Demonstranten in London vor dem Parlament auf diese neueste Volte reagieren. Und wir nehmen auch Proteste in Deutschland in den Blick, nämlich gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien. Um 18.35 Uhr erfahren Sie dann, was im Sport heute wichtig war und wird. Und ab 18.40 Uhr wird es esoterisch hier im Deutschlandfunk. Der Hintergrund beschäftigt sich nämlich mit rechten Esoterikern und ihren Verschwörungstheorien. Die Entscheidung gab es nicht in London, aber es gab eine Entscheidung. Das Parlament hat die Abstimmung nämlich vertagt. Das Brexit-Drama verlängert sich also mal wieder, muss man sagen. Friedbert Meurer hat diese turbulenten Stunden im britischen Unterhaus für uns beobachtet. Herr Meurer, das sah ja am Mittag so aus, als könnte der Deal ganz knapp im Parlament möglicherweise durchkommen. Warum haben die Abgeordneten dann doch nicht abgestimmt?
Es ist zu dieser Verschiebung gekommen, weil eine Reihe von Abgeordneten die Gefahr sah, dass man heute zustimmt und dann zwischen heute, 19. Oktober und 31. Oktober, doch noch irgendetwas passiert oder die Hardliner bei den Tories zum Beispiel sogar absichtlich dafür sorgen würden, dass Großbritannien die EU ohne einen Vertrag verlässt. Das ist das Motiv zum Beispiel von Oliver Letwin, einem ehemaligen Tory-Abgeordneten aus der Fraktion ausgeschlossen, der diesen Antrag gestellt hat und der eben begründet, ich will das einfach als Vorsorgemaßnahme haben, damit es nicht zu diesem No-Deal kommt.
I'm moving this amendment, Mr. Speaker, to ensure that the UK will have requested an extension tonight to prevent a No-Deal exit.
Also er und andere aufrichtige Sorge, dass da getrickst werden könnten. Viele aber auch dann von der Opposition haben das genutzt, um es heute nicht zur Entscheidung kommen zu lassen. Theresa May hat eine Rede gehalten und gesagt, mir kommt das ein bisschen Déjà-vu vor. Alles erlebt, es wird wieder nichts werden und so ist es dann heute gekommen.
Der Premier Boris Johnson hat ja beteuert, dass er Großbritannien definitiv zum 31. Oktober aus der EU führt. Ist er jetzt gezwungen, rechtlich gesehen eine Verlängerung zu beantragen?
Es gibt dieses Gesetz seit einigen Wochen, das vorsieht, wenn es ihm nicht gelingt, dass bis zum 19. Oktober, also heute, das Unterhaus einem Vertrag mit der EU zustimmt, dass er dann bis zum Ablauf des heutigen Tages die EU eine Verschiebung des Brexits vom 31. Oktober auf den 31. Januar beantragen muss. Boris Johnson hat unmittelbar nach der Abstimmung, die die Verschiebung des Antrags beschloss, gesagt, das wird er nicht tun.
I will not negotiate a delay with the EU. And neither does the law compel me to do so.
Das Gesetz zwinge ihn nicht, das zu tun. Das sieht Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, aber entschieden anders.
I invite him to think very carefully about the remarks he just made about refusing, apparently, to apply for the extension.
Das Gesetz gelte für ihn, das soll er sich genau überlegen. Es läuft wohl jetzt darauf hinaus, Johnson wird der EU mitteilen, dass das Parlament eine Verschiebung des Brexits wünscht. Er selbst wird den EU-Staats- und Regierungschefs nahelegen, diese Verlängerung abzulehnen.
Das heißt aber, theoretisch könnte Großbritannien noch bis zum 31. Oktober aus der EU austreten oder nicht?
Das ist möglich. Es ist sozusagen beides denkbar. Es wird eine Verschiebung beantragt, es wird eine Verschiebung bewilligt von der EU, quasi als eine Vorsorgemaßnahme. Gleichzeitig wird unter Hochdruck nächste Woche versucht, das Gesetzgebungsverfahren abzuschließen, dann doch eine Abstimmung anzusetzen und dann doch zu versuchen, nächste Woche tatsächlich die Kuh vom Eis zu holen. Aber das wird schwierig werden. Die Abgeordneten werden sich das jetzt alles genau anschauen lassen wollen und sie wollen sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen, nur weil Boris Johnson gesagt hat, zum 31. Oktober sind wir raus aus der EU, lieber liege ich tot im Graben.
Das Parlament hat schon dreimal ein Abkommen abgelehnt, heute dann die Abstimmung verschoben. Ein No-Deal-Austritt ist auch abgelehnt worden. Was kann da jetzt eigentlich noch weiterhelfen in dieser Situation? Nur ein Referendum?
Ein Referendum würde nur bedingt weiterhelfen. Erstens einmal müsste es vom Unterhaus beschlossen werden. Ich glaube, wenn es heute eine Abstimmung gegeben hätte, es hätte keine Mehrheit für ein zweites Referendum gegeben. Eine Mehrheit der Abgeordneten ist nicht danach zumute. Zum Zweiten, wenn ein zweites Referendum zum Ergebnis käme, man bleibt doch in der EU, würde sofort die Forderung nach einem dritten Referendum laut werden. Ich glaube, es muss eher Neuwahlen geben, damit die Verhältnisse im Parlament so zurechtgerückt werden, dass eine Seite wirklich eine Mehrheit hat. Vielleicht wird es darauf hinauslaufen, Neuwahlen und dann die Möglichkeit, im Parlament endlich eine Einigung zu finden.
So die Einschätzung von Friedbert Meurer. Besten Dank. Und während das britische Unterhaus debattiert hat, sind Zehntausende Menschen vor das Parlament in London gezogen und haben für ein zweites Brexit-Referendum geworben. Christine Heuer ist für uns mittendrin. Frau Heuer, wie haben denn die Demonstrierenden jetzt darauf reagiert, dass es wieder keine klare Ansage vom Parlament zum Brexit gibt?
Also das ist bei der Kundgebung am Parliament Square hier, als die losging, relativ am Anfang passierte das schon. Ist das live aus dem Unterhaus eingespielt worden, diese berühmten Szenen, wo der Speaker dann das Stimmenverhältnis verkündet. Und dann gab es einen tosenden Applaus, einen riesigen Jubel. Also die Freude war überwältigend. Da hatten die Demonstranten 1 Million sollen gekommen sein, sagen die Organisatoren. Da hatten die Demonstranten das Gefühl, das ist genau das, was sie wollen. Dafür sind sie auf die Straße gegangen und irgendwie schwappte so eine Welle durch die Menge, dass die das Gefühl hatten, das ist jetzt auch unser Anteil, das haben auch wir geschafft. Und alle waren total glücklich darüber, dass zumindest die Abstimmung über diesen Deal jetzt erstmal verschoben ist, weil damit neue Möglichkeiten für sie entstehen.
Welche Möglichkeiten? Also was fordern die Menschen konkret? Wollen die ein Referendum über dieses Abkommen, was Boris Johnson ausgehandelt hat? Oder wollen sie ein Referendum generell über die Mitgliedschaft in der EU?
Ich glaube, das ist ihnen inzwischen fast egal. Was sie wollen, ist ein Referendum. Und wenn Boris Johnsons Deal eben der Deal ist, der dann noch up-to-date sein sollte, dann nehmen sie das gerne und sagen, dann stimmt jetzt mal ab, liebe Briten, was ihr lieber haben wollt, diesen Boris-Deal oder in der Europäischen Union zu bleiben. Generell ist es aber natürlich so, dass sie sagen, wir wollen einfach noch mal gehört werden. Wir wollen eigentlich eine Entscheidung zwischen einem Brexit, egal mit welchem Deal und der Möglichkeit, in der Europäischen Union zu bleiben. Und sie sagen, die Umfragen haben sich verändert. Es gibt inzwischen eine Mehrheit laut den Umfragen für Remain, also dafür, in der EU zu bleiben. Und sie würden dann hoffen, dass dieses Referendum anders ausginge als beim letzten Mal.
Frau Heuer, Sie haben ja auch vor Ort mit vielen Menschen gesprochen bei dieser Demonstration. Da waren viele Europafreunde dabei. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie gespalten ist das Land gerade? Also wie angespannt ist die Stimmung da auch?
Ich habe ja heute wirklich unglaubliche Szenen erlebt. Das war die Demonstration der Remainer, der Europafreunde. Aber hier am Parliament Square, also rund um das Parlamentsgebäude in Westminster, da stehen sowieso jeden Tag immer Europafreunde und Europagegner. Und das sind richtige Feinde der Europäischen Union. Und diese beiden Lager, die sind heute natürlich in einer
Frau Heuer.
Leidenschaftlich aufgeheizten Stimmung aufeinander getroffen. Die haben sich gegenseitig angeschrien. Es gab, ja?
Wir haben leider Aussetzer in der
Hallo?
Leitung. Ja, hören Sie mich noch? Wir haben leider Aussetzer in der Leitung.
Es gab Szenen, wo die Aussetzer. Ah ja, okay. Ja. Ich versuche trotzdem nochmal, es gab Szenen, wo die Leute sich miteinander zu unterhalten. Aber es gab dann auch Szenen, da sind die fast halb.
Christine Heuer war das live von der Demonstration vor dem britischen Parlament in London und wir bitten die Aussetzer in dieser Leitung zu entschuldigen. Damit schauen wir jetzt nach Brüssel. Die EU hatte sich ja mit dem britischen Premier Johnson auf dieses nachverhandelte Abtrittsabkommen geeinigt und man hat zumindest rhetorisch ausgeschlossen, dass London den Austritt aus der Union verschiebt, der ja für den 31. Oktober geplant ist. Bettina Klein in Brüssel. Die Briten haben den Deal nicht abgelehnt, sondern die Abstimmung verschoben. Wie hat man jetzt darauf reagiert?
Ja, es gibt ein paar offizielle Reaktionen, zum Beispiel von der Kommissionssprecherin heute per Twitter. Zitat, die EU-Kommission nimmt die Abstimmung zur Kenntnis. Die bedeutet, dass das Abkommen nicht zur Abstimmung stand. Es ist nun am Vereinigten Königreich und so schnell wie möglich über die nächsten Schritte zu informieren. Zitat Ende. Auch aus dem Europäischen Parlament gibt es einige Reaktionen, etwa von Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion, der größten Fraktion im Europäischen Parlament. Er schreibt, wir bedauern, dass der Tag der Klarheit im Unterhaus erneut zu Aufschub und Verwirrung geführt hat. Jetzt müssten wir warten, bis die britische Regierung ihre nächsten Schritte festlegt und uns mitteilt, was sie als nächstes tun wollen. Noch eine Stimme vom deutschen Sozialdemokraten Jens Geier. Für das Europäische Parlament ist wichtig, dass in Straßburg erst über das Brexit-Abkommen entschieden wird, wenn in London das letzte Wort gesprochen ist. Und die Frage ist natürlich, wann kann das Europäische Parlament darüber entscheiden? Voraussichtlich nicht mehr in der nächsten und einzigen Plenarsitzung im Oktober nächste Woche. Daran bestanden schon gestern und vorgestern Zweifel. Vorausgesetzt, es wird eine Verlängerung beantragt und genehmigt von den EU-27, dann ist das kein Problem. Aber kommt es zu keiner Verlängerung, dann stellt sich natürlich die Frage, ob es eine Sondersitzung des Parlaments außerplanmäßig geben muss. Das ist natürlich im Augenblick Spekulation.
Und sagen wir mal, die Bitte trifft jetzt einen aus London. Müssen die Staats- und Regierungschefs dann umgehend zustimmen, den Briten noch eine Verschiebung zu ermöglichen? Sorry.
Nein, das müssen sie nicht. Bisher gibt es auch noch keinen Antrag auf Verlängerung. Das hat Leo Varadkar, der irische Regierungschef, gerade auf Twitter bestätigt. Die Botschafter der EU kommen morgen früh wie geplant hier in Brüssel zusammen, um über die jüngste Entwicklung zu beraten. Aber der Termin stand eh auf der Tagesordnung, um den Ratifizierungsprozess auf Seiten der EU jetzt weiterzuführen. Das kann theoretisch trotzdem passieren, trotz dieser Verschiebung jetzt in London. Die Botschafter müssen zustimmen und das noch dem zuständigen Ministerrat weiterleiten und dann auch dem Europäischen Parlament. Gibt es bis morgen früh einen Antrag auf Verlängerung, dann wird man sich natürlich auch damit befassen. Beantwortet werden muss der nicht sofort. Der könnte theoretisch auch noch am 31. Oktober entschieden werden, voraussichtlich positiv, auch wenn einige Länder da natürlich Bauchschmerzen mit haben werden.
Bettina Klein war das mit Einschätzungen live aus Brüssel. Besten Dank dafür. Die Türkei und die Kurdenmiliz streiten weiter über die brüchige Feuerpause in Nordsyrien. Die Kurden beklagen, dass die Türkei sie nicht aus den umkämpften Gebieten abziehen lässt. Die türkische Regierung wirft den Kurden wiederum vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. Karin Sens.
14 Anschläge soll es seitdem gegeben haben, das teilt das Außenministerium in Ankara mit. Betroffen sei die Gegend rund um die beiden syrischen Grenzstädte Ras al Ain und Tal Abyad. Die Kurdenmilizen sollen auch Raketen eingesetzt haben. Gestern Nachmittag hatte Präsident Erdogan auf einer Pressekonferenz in Istanbul noch erklärt, es gebe keine Kämpfe mehr, das sei Desinformation. Man selbst halte sich aber an die Waffenruhe, so das türkische Verteidigungsministerium heute. Dem widersprechen nicht nur die Kurdenmilizen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von türkischen Luftangriffen auf ein Dorf. Dabei seien 14 Zivilisten getötet worden. Außerdem, so Kurdenmilizen, würde die Türkei verhindern, dass Verletzte und Zivilisten Ras al Ain verlassen können. In der Stadt soll es gestern noch Häuserkämpfe gegeben haben. Von türkischer Seite aus war Gefechtslärm zu hören. Der sei heute verstummt.
Karin Sens berichtete. Gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien sind in Deutschland tausende Menschen auf die Straßen gegangen in verschiedenen Städten. Sie forderten unter anderem von der Türkei, sich sofort aus der Region zurückzuziehen. Die meisten Menschen sind in Köln zusammengekommen und da war Markus Schmitz für uns dabei.
Für die Teilnehmer ist der Schuldige längst ausgemacht. In Sprechchören rufen sie den Namen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan und bezeichnen ihn als Faschist und Diktator. Als es vor einigen Tagen hieß, dass es in Köln eine große Demonstration gegen die Militäroffensive in Nordsyrien geben werde, haben viele direkt zugesagt und sind heute am Vormittag zum Beispiel auf einen zentralen Platz in der Innenstadt gekommen, auf dem ein großer Springbrunnen steht.
Was der Erdogan jetzt macht, ist, er redet von Terrorbekämpfung, aber in Wirklichkeit will er seinen Machtanspruch ausweiten. Er will dieses demokratische Projekt in Nordsyrien zerschlagen. Und das kann niemand, der demokratisch und freiheitlich denkt, akzeptieren. Und deswegen müssen wir dagegen protestieren.
Weil ich grundsätzlich gegen Krieg bin und im Nahen Osten, in Syrien, in Rojava wird gerade Krieg geführt und das von imperialistischen Mächten, also von Staaten wie der Türkei. Und deswegen möchte ich hier eine Haltung zeigen und auch die deutsche Bundesregierung in Verantwortung ziehen und sagen, dass sie aufhören sollen, Waffen zu liefern in Kriegsgebiete. Und deswegen bin ich besonders heute hier, also wegen der deutschen Bundesregierung.
Weil dort gerade in Syrien eine katastrophale Situation herrscht. Da ist ein unterdrücktes Volk, was gerade angegriffen wird von den türkischen Streitkräften. Ein Volk, was seit Jahrzehnten schon unterdrückt wird. Und momentan schaut die Welt leider nur zu oder hat nichts anderes für sie übrig, außer ein paar nette Worte.
Die Demonstration stand allerdings unter keinen guten Vorzeichen. Bei anderen Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen gab es in den vergangenen Tagen Zwischenfälle, bei denen auch Polizisten verletzt wurden. Das durfte in Köln nicht passieren, sagte der Kölner Polizeipräsident. Zudem gab es gestern noch Informationen, dass gewaltbereite Teilnehmer von Jugendorganisationen anreisen wollten. Deshalb stockte die Polizei die Zahl der Beamten kurzfristig noch nach oben auf. Dieses massive Aufgebot sei nicht übertrieben gewesen, sagt der Sprecher der Kölner Polizei Wolfgang Baldes.
Wir haben so reagiert, wie uns die Informationen vorliegen. Wir haben nicht nur eine Verantwortung für diese Demonstration, sondern wir haben auch die Verantwortung für die Menschen in Köln, auch für die eigenen Kollegen. Wenn wir solche Informationen haben, dann tun wir sie kund. Wir stellen uns dann auf, haben Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten hier gehabt, wir haben Spezialeinheiten hier gehabt, wir haben Reiterstaffel, Wasserwerfer gesehen. Wir wollten hier aber auch wirklich alles tun, um den Menschen hier eine friedliche Versammlung zu geben.
Außer kleinen Rangeleien und das Abbrennen von Pyrotechnik blieb es heute friedlich.
Der Protest gegen die türkische Militäraktion in Nordsyrien hat mehrere tausend Menschen in Köln auf die Straßen gebracht. Entgegen den Befürchtungen blieb die Großdemonstration aber überwiegend friedlich, berichtet Markus Schmitz. CSU-Parteitage sind nicht immer Wellnessaufenthalte für CDU-Parteivorsitzende. Das hat Angela Merkel 2015 selbst erleben müssen. Heute war Annegret Kramp-Karrenbauer, ihre Nachfolgerin, zu Gast in München. Und nicht nur ihr Auftritt wurde mit Spannung verfolgt. Die Blicke richteten sich auch auf den Parteichef Markus Söder, der die CSU jünger, grüner und digitaler machen möchte. Unter anderem wünscht er sich eine ausgeweitete, verbindliche Frauenquote in der Partei. Da ist er allerdings auf kräftigen Widerstand gestoßen. Warum, sagt Tobias Krone.
Am Ende dieses kuriosen CSU-Parteitags in der Münchner Olympiahalle fällt es selbst Markus Söder schwer, die Diplomatie zu wahren.
In dieser Hinsicht bedanke ich mich bei euch für den tollen gestrigen Tag, für den spannenden Vormittag, wenn ich das sagen darf. Und möchte an dieser Stelle den Parteitag schließen.
So schnell wendet sich das Blatt. Am Vortag holte Söder noch 91% bei der Wiederwahl. Nun muss er seine erste innerparteiliche Schlappe einstecken. Statt 40% verbindlicher Frauenquote in Kreisvorständen erreicht er am Ende nur einen Kompromiss. Denn die Parteibasis folgt ihm nicht.
In der Frauenunion wird es vielleicht für Applaus sorgen. Aber es ist eine ganz verheerende Botschaft, die damit zum Ausdruck kommt. Die Botschaft lautet nämlich, in der CSU sind Frauen noch immer die Schätzchen und das muss sich ändern.
Holm Putzke, Kreisverbandsvorsitzender aus Passau, hält dagegen und erhält von vielen Mitgliedern Beifall. Da Dutzende Wortmeldungen anliegen, begrenzt der Parteitag sie auf 2 Minuten. Es folgt ein Schlagabtausch der versammelten Delegierten.
Lasst uns die Basis verbreitern für beide Geschlechter. Das muss doch unsere CSU sein auf die nächsten 10 Jahre. Wir wollen stark bleiben.
Dieses Narrativ vom bösen Mann, der keine Frau hochkommen lassen will in die Vorstände. Das stimmt einfach nicht, das ist ein absoluter Blödsinn. Jede Frau, die was kann, wird was in dieser Partei. Das ist doch Schwachsinn, was hier erzählt wird. Dankeschön.
Trotz vorangegangener monatelanger Debatten in der Reformkommission über das Thema Frauenquote und obwohl die quotenkritische Junge Union eigentlich mit der Frauenunion vor dem Parteitag den Deal ausgehandelt hatte, ein Ja zur Frauenquote für eine Quote unter 35-Jährigen in Vorständen, am Ende scheint sich die Beratung mit den Delegierten zu verselbstständigen gegen Söders Reformpläne. Verhaltene Reaktionen auf die Quotenbefürworterinnen, dagegen impulsiver Jubel für Quotengegner. Stimmen wie dieser Ortsvorsitzende aus dem Norden Münchens gehen unter.
Es sind dieselben Argumente, die wir schon vor 10 Jahren geführt haben, als wir diesen Frauenanteil das erste Mal eingeführt haben. Es sind wieder junge, engagierte Damen, die sagen, sie wollen keine Quotenfrau sein. Aber die Erfahrung, die ich seit 25 Jahren in der Partei gemacht habe, ist, je älter die Damen werden, desto eher merken sie, dass sie an diese gläserne Decke stoßen.
Ulrike Scharf, die Chefin der Bayerischen Frauenunion, zieht da die Notbremse und schlägt einen Kompromiss vor. Für Kreisvorstände nur eine Soll- und keine verbindliche Muss-Quote für Frauen und auch nur eine Soll-Quote für unter 35-Jährige in Vorständen. Viele sahen gerade in diesen verbindlichen Quoten einen wichtigen Schritt, die Partei in der Fläche weiblicher und jünger zu machen. Markus Söder wirft für diesen Kompromiss nun sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale und warnt vor einer Ablehnung.
Es wirft uns als Partei schlicht und einfach um Jahre zurück, liebe Freunde. Es wirft uns um Jahre zurück.
Den Kompromiss nimmt der Parteitag an. Dann kann, verspätet, die Vorsitzende der Schwesterpartei Annegret Kramp-Karrenbauer einziehen. Auf ihrer Rede plädiert die CDU-Chefin für stärkere Rüstungsausgaben und fordert Klarheit bei der Frage des türkischen Einmarsches in Syrien.
Ich kann es nicht mehr hören, dass wir besorgt sind, dass wir mit großer Sorge schauen, dass wir hinschauen. Wir sind stark, es kommt auf uns an und wir müssen irgendwann endlich auch mal eigene politische Antworten geben, und zwar insbesondere als Union. Auch daran sollten wir gemeinsam arbeiten.
Ein Streit zwischen CSU und CDU wie 2018 in der Asyldebatte dürfe nie wieder passieren, bekräftigt AKK. Am Ende gibt es einen verhaltenen Höflichkeitsapplaus mit Anstandsovationen. Doch intern gibt es bei den bayerischen Konservativen nach diesem Parteitag noch einigen Klärungsbedarf.
Markus Söder erhält einen Dämpfer mit seinem Plan einer verbindlichen, ausgeweiteten Frauenquote in der CSU. Nun hat man einen Kompromiss gefunden. Tobias Krone war das mit den Informationen. Quer und vor, das waren die Richtungen, in die Erhard Eppler am liebsten gedacht hat. Der Querdenker hat viele Debatten angestoßen in seiner Partei, der SPD. Und er war ein Vordenker, zum Beispiel beim Thema Ökologie, mit dem er sich beschäftigt hat, bevor es die meisten Deutschen überhaupt interessiert hat. Nun ist das SPD-Urgestein im Alter von 92 Jahren in Schwäbisch Hall gestorben. Barbara Schmidt-Matern erinnert an sein Wirken.
Eigentlich wollten die Sozialdemokraten in diesen Tagen Willy Brandt feiern und dessen Wahl zum Kanzler vor 50 Jahren. Jetzt trauern sie um einen anderen Großen aus ihren Reihen, Erhard Eppler. Der 92-Jährige war das intellektuelle Gewissen seiner Partei und in jüngeren Jahren ein enger Weggefährte von Willy Brandt. Innig und vertrauensvoll sei ihr Verhältnis gewesen.
Die Willy Brandts, die wachsen nicht auf jeder Wiese. Die gibt's wahrscheinlich nur einmal im Jahrhundert.
1961 zog Eppler für die SPD in den Bundestag ein. 7 Jahre später wurde er unter der Kanzlerschaft Brandts zum Entwicklungsminister berufen. Ein Ressort, das für Eppler neu war, in das er sich aber schnell und leidenschaftlich einarbeitete. Dass der gebürtige Schwabe seiner Zeit und auch seiner Partei oft weit voraus war, bewies er schon damals, als er eine steigende Migration voraussagte, wenn Afrika nicht mehr geholfen werde.
Natürlich hätte ich besser Karriere machen können, wenn ich bestimmte Dinge nicht zu früh vertreten hätte. Aber das wusste ich damals schon. Das habe ich in Kauf genommen.
Als Kanzler Helmut Schmidt wenige Jahre darauf den Entwicklungsetat kürzte, trat Eppler zurück. Sein Verhältnis zum kühlen Hanseaten Schmidt erholte sich davon nicht mehr. Während sich Eppler als überzeugter Christ seit den 70ern leidenschaftlich für Frieden und Umwelt engagierte, warb Schmidt für die Nachrüstung mit Atomraketen. Im Oktober 1981 trat Eppler auf der Demonstration im Bonner Hofgarten als einer der Hauptredner auf und kritisierte die USA, die in Europa Mittelstreckenraketen stationieren wollten.
Ein Volk, das ohne jede Reaktion dies alles geschehen ließe, müsste man nicht mehr töten, es wäre schon tot.
Die Bissigkeit des früheren SPD-Bundestagsfraktionschefs Herbert Wehner nahm Erhard Eppler sportlich. Von Wehner, damals noch als Piet Kong verspottet, erwiderte der:
Ich habe mich darüber weniger geärgert, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche schwäbische Pietisten sich darüber geärgert haben.
1956 trat Erhard Eppler als 30-Jähriger in die SPD ein, unterrichtete zunächst Englisch, Deutsch und Geschichte am Gymnasium, kehrte aber schon während und vor allem nach seiner aktiven politischen Zeit in Bonn und Stuttgart an seinen geliebten Schreibtisch zurück. Als Vordenker und Mahner seiner Partei begann Epplers eigentliche Karriere.
Ja, ich habe immer Macht haben wollen. Wenn man Macht so definiert, dass es die Fähigkeit ist, andere zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. Man kann Menschen auch mit einem Buch veranlassen, zum Beispiel mit der Natur ein bisschen anders umzugehen. Und insofern wollte ich immer Macht haben, aber wirkliche Macht.
Jahrzehntelang mischte sich Erhard Eppler weiter ein, als Chef der SPD-Grundwertekommission, als Kirchentagspräsident und als Buchautor. Der hagere Mann mit dem weißen Bart hatte eine eigene Homepage, auf der er allerdings offen bekannte, dass ihm seine alte Schreibmaschine lieber sei als der Computer. Die Nachricht vom Tode Erhard Epplers mache sie tief traurig, sagt die Umweltexpertin und sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Nina Scheer im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
Gerade
diese Zweigleisigkeit, ihn einerseits als Friedenspolitiker auch zu kennen und andererseits eben auch seinen Einsatz für den Ressourcenschutz und die Energiewende. Genau in dieser Verknüpfung reißt er durchaus eine Lücke.
Außenminister Heiko Maas, SPD, schrieb bei Twitter, sein Epplers Engagement für Frieden, Solidarität und Ökologie bleibt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich teilte mit, er war ein wertvoller Ratgeber und er wird uns fehlen.
Das SPD-Urgestein Erhard Eppler ist tot. Das war ein Nachruf von Barbara Schmidt-Matern. Und um 18.35 Uhr kommen wir jetzt zum Sport mit Maximilian Rieger. Los geht's mit der Fußball-Bundesliga.
Und mit einem überraschenden Ergebnis, denn eigentlich wollte der FC Bayern München beim FC Augsburg zumindest zwischenzeitlich mal wieder die Tabellenführung übernehmen. Bis zur Nachspielzeit haben die Bayern auch geführt, aber dann haben die Augsburger noch ausgeglichen. Edgar Endres.
Der FC Bayern München verschleudert sichere 3 Punkte beim FC Augsburg am Ende. Ein bitteres 2:2. Augsburg gab nie auf und schafft in der Nachspielzeit durch Alfred Finnbogason das 2:2. Zuvor vergeben die Bayern fast ein halbes Dutzend Torchancen. Die beste kurz vor dem 2:2 noch Thomas Müller. Gnabry scheitert an dem Pfosten. Augsburg führte schnell nach 30 Sekunden durch Marco Richter. Dann das 1:1 durch Robert Lewandowski, sein 14. Saisontor. Und danach nahmen die Bayern richtig Fahrt auf. 48. Minute, Serge Gnabry mit dem 2:1, als Bayern fast schon gewonnen hatte, schlägt Augsburg zurück durch Alfred Finnbogason.
Also die Bayern nicht Tabellenführer und auch im Spiel Zweiter gegen Vierter hat es keinen Sieger gegeben. Der VfL Wolfsburg spielt bei RB Leipzig 1:1. Philipp Weißkirch hat das Spiel beobachtet.
Es war eine zerfahrene erste Halbzeit zwischen Leipzig und Wolfsburg, aber in der zweiten wurde es dann etwas besser vor den 40.000 und die Leipziger gingen in Führung in der 54. Minute durch Timo Werner. Der war vom eigenen Keeper Gulacsi bedient worden, schüttelte noch einen Wolfsburger ab, umkurfte den Wolfsburger Keeper und schob dann ein zum 1:0. Danach aber praktisch spielten nur noch die Wolfsburger. Sie kamen zu richtig guten Chancen und auch dann zum verdienten Ausgleich in der 83. Minute. Die scharfe Hereingabe von William von der rechten Seite kam vor die Füße von Wout Weghorst und der besorgte aus 5 Metern, obwohl er bewacht war, den 1:1 Ausgleichstreffer.
Und die Wolfsburger sind damit als einziges Profiteam in Deutschland weiterhin ungeschlagen. Aber wie gesagt, sie verpassen wie die Bayern die Tabellenführung. Und als ob der Platz ganz oben verflucht wäre, hat es auch das bisherige Überraschungsteam der Saison, der SC Freiburg, nicht geschafft, diesen Platz zu erobern. Freiburg verliert überraschend gegen den Aufsteiger Union Berlin. Stefanie Bastschick berichtet.
Der erste FC Union gewinnt nach 4 Niederlagen in Folge mal wieder mit 2:0 gegen den SC Freiburg. Es war ein verdienter Sieg an diesem Nachmittag im Stadion an der Alten Försterei. Die Tore durch Marius Bülter in der ersten Hälfte, das 1:0. Schuss aus der Distanz 22 Meter mit rechts oben rechts schlug der Ball ein. Und auf der anderen Seite dann in der zweiten Hälfte Markus Ingvardsson, der Däne, mit links auch aus der Distanz. 2 Treffer, Marke Distanz, reichen Union für diesen Sieg gegen Freiburg. Und die Breisgauer, anders als zuletzt beim 2:2 gegen Dortmund, doch enttäuschend, weil lange nicht so präzise.
Zu schlecht für ganz oben, zu gut für ganz unten. Das scheint in dieser Saison das Motto von Werder Bremen und Hertha BSC Berlin zu sein. Dementsprechend das Ergebnis des Duells heute 1:1. Felix Gerhardt.
Das hohe Niveau der ersten Halbzeit konnte die Partie in der zweiten Halbzeit nicht ganz bestätigen. In der ersten Halbzeit viele, viele Torchancen auf beiden Seiten. Einen Treffer gab es durch Josh Sargent. In der 7. Minute abgefälschter Schuss aus 15 Meter. Boyata in der Berliner Innenverteidigung hatte den Fuß dazwischen und somit keine Abwehrchance für Rune Jahrstein im Tor von Hertha BSC. Der Ausgleich dann aus heiterem Himmel in der 70. Minute durch den eingewechselten Dode Lukebakio von der linken Seite. Ebenfalls 16 Meter Torentfernung. 1:1 der Endstand in einem spannenden und teilweise auch hochklassigen Spiel, aber ein Unentschieden, das keiner der beiden Mannschaften so richtig weiterhilft.
Ein Unentschieden und 2 Niederlagen, das war bis jetzt die Heimbilanz von Fortuna Düsseldorf und damit stand man kurz vor den Abstiegsrängen. Gegen Mainz 05 haben sich die Düsseldorfer aber ein bisschen Raum nach unten verschafft. Stefan Kausen berichtet vom 1:0.
Endlich ist er da, der erste Heimsieg für Fortuna, der erste Sieg gegen Mainz 05 überhaupt in der Bundesliga, auch für Trainer Friedhelm Funkel. Und wer hat's gemacht? Natürlich der 1:0 Ruven Hennings in seinem 100. Ligaspiel für die Fortuna, köpft den verdienten Sieg für die Düsseldorfer heraus. Was war mit den Mainzern? Nix. Erste Ecke in der 90. Minute. Torchancen 0, dafür gelb-rot kurz vor der Pause gegen Fernandes. So gewinnt Düsseldorf nach großem Kampf verdient mit 1:0.
Soweit die Ergebnisse von heute Nachmittag beim Topspiel Dortmund gegen Den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach steht es nach 8 Minuten 0:0. Und bei der Rugby-WM stehen England und Neuseeland im Halbfinale. England hat im Viertelfinale gegen Australien gewonnen und die Neuseeländer gegen Irland, einen der Mitfavoriten. Mehr Sport dann gleich um 19:10 Uhr.
Fast, genau. Fast. Besten Dank, Maximilian Rieger, mit den Sportinformationen. Und damit klingt diese Ausgabe der Informationen am Abend jetzt aus. Ich bin Stefanie Rode, sage besten Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.